Ja, nach diesen beschwingten Rhythmen lese ich jetzt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nichts eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Liebe Gemeinde, der heutige Text, den ich als Grundlage genommen habe für meine Predigt, das ist Weltliteratur. Ungeheuer dicht, das zeichnet Weltliteratur aus. Viel sagen, gewaltige Räume der Interpretation offen lassend. Und ich möchte eine Methode anwenden, dass ich diese Literatur in Beziehung setze zu physikalischen Erkenntnissen, und zwar wesentlich Astrophysik, Relativitätstheorie und Quantenphysik. Keine Angst, ich werde Sie nicht konfrontieren mit Details, sondern versuche die wesentlichen Aussagen damit in Beziehung zu setzen. Und wir hatten ja zu Beginn bereits schon eine Einführung bekommen. Die erste Aussage ist, im Anfang war das Wort. Erster Teil. Auf Griechisch heißt das, und ich möchte es auf Griechisch wiederholen, im griechischen Urtext, Enarchē, en, ho logos. Hier sind zwei wesentliche Begriffe drin, Archē und Logos. Normalerweise wird Archē mit Anfang übersetzt. Ich finde, dieser Begriff greift zu kurz, besser von Ursprung zu sprechen. Am Anfang, im Ursprung, dieses Wort hat drei Bedeutungen. Philosophisch gesehen sehr interessant. Ursprung heißt Urzustand. Und in diesem Urzustand, den manche sagen, das ist dieser göttliche Urzustand, das ist ja auch nur ein Wort, da ist etwas passiert, da passiert etwas. Ist eine Quelle, plötzlich springt etwas an, wie ein Motor plötzlich anspringt. Das ist die zweite Bedeutung des Wortes, vom Urzustand zum Anspringen, zur Quelle, Ursprung als Quelle. Es taucht etwas auf, es entsteht etwas und da kommt dann sozusagen der nächste Punkt, es springt etwas auf. Aus der Einheit wird plötzlich Zweiheit, ja sogar Dreiheit. Es springt an und es wird aus der Quelle heraus, kommt das, was wir heute als Physiker zum Beispiel mit dem Urknall bezeichnen. Der Urknall, so wie er am Eingang schon beschrieben wurde, da entsteht Raum und Zeit. Am Anfang war nur Licht und aus dem Licht entsteht Materie, Antimaterie und ein kleines Ungleichgewicht bedeutet dann der Beginn sozusagen der Evolution. Der Evolution des gesamten Universums. Und hier im Urzustand war der Logos. Logos, auch dieses Wort, wird leicht immer reduziert mit dem Begriff Wort. Am Anfang war das Wort. Was heißt ein Wort? Ein Wort ist eine Schwingung in der Sprache. Es schwingt, es ist eine Frequenz. Die entsteht. Da ist eine Frequenz, die aus dieser Einheit plötzlich entsteht und die versetzt in Bewegung. Wo immer Wellen, Frequenzen da sind, wird etwas in Bewegung versetzt. Wo ein Wort ist, ist jemand, der eine Botschaft hat, der eine Botschaft vermitteln will. Und es gibt jemanden, der diese Botschaft versteht, anhört, wahrnimmt, einen Sender und Empfänger. Und die Botschaft hat immer einen Sinn. Sinn ist eine andere Auslegung des Wortes Logos. Also Logos ist nicht nur Wort, sondern auch Sinn. Sinn transportiert Information. Das, was sozusagen in Form bringt, das ist Information. Also aus dem ursprünglichen Wort entsteht plötzlich eine Frequenz, eine Energie, eine Bewegung, die plötzlich etwas in Form bringt. Und das ist etwas, was wir mit dem Urknall bezeichnen, die Physiker, die sagen, da entsteht etwas aus dem Nichts, wir wissen nicht, was davor war, aber wir können sozusagen vom Urknall ab ziemlich genau beschreiben, was da passiert ist. Und diese Aussage, dass etwas passiert ist, wird in der Physik beschrieben mit sogenannten Formeln. Eine Formel, das ist das, was die Formen, die daraus entsteht, mathematisch nachvollziehbar beschreibt. Und deswegen kann man durchaus auch sagen, Logos ist nicht nur Wort, Sinn, sondern auch die Formel. Die Urformel, die Urform, aus der heraus alle anderen Formen, sprich Informationen in Form bringende Worte weiter entstehen lässt. Das ist sozusagen im Grunde genommen dann der nächste Punkt, wo der Satz heißt, und der Logos war bei Gott und Gott war der Logos. Ist also eine Einheit. Aus dieser Einheit entsteht dann der Sprung, die dritte Bedeutung des Wortes Ursprung, ein Riss. Aus der Einheit kommt die Dualität und aus der Dualität dann die Trinität. Und auch das hat in anderen Religionen eine große Bedeutung, zum Beispiel im Taoismus heißt es bei Lao Tse, am Anfang war eins, dann war zwei und dann war drei. Und aus diesen dreien entstanden die 10.000 Dinge. So heißt es original bei Lao Tse. Und hier, der Logos war bei Gott und Gott war der Logos. Das haben Physiker durchaus kontrovers diskutiert. Ich nenne einen Physiker, den Sie alle wahrscheinlich kennen, Stephen Hawking, der im Grunde genommen zu der Aussage kommt, wir können heute alles mit der einen Formel beschreiben. Formel, die sowohl über Quantenphysik, Relativitätstheorie, Astronomie und so weiter alles erklären kann. Wir können vom Urknall bis heute ziemlich genau sagen, wie sich alles entwickelt hat. Und hat dabei in vielen Interviews immer wieder gesagt, deswegen brauchen wir keinen Gott mehr. Wir haben ja jetzt die Formel. In dieser Aussage hat Stephen Hawking in meinen Augen sich durchaus als Physiker bewährt, aber als Philosoph würde ich ihn nicht bezeichnen. Warum? Weil nämlich schon einer der größten deutschen Philosophen im 17. Jahrhundert schon eine wesentliche Frage gestellt hat. Ja, warum ist denn überhaupt etwas? Sprich, warum ist denn überhaupt ein Logos da oder eine Formel und nicht vielmehr nichts? Diese Frage hat nämlich, auf die ist Stephen Hawking eben nicht eingegangen. Warum ist denn überhaupt die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es überhaupt einen Geist, eine Formel, die im Grunde genommen das beschreibt oder möglich macht, was nachher im Einzelheiten entstanden ist? Und das finde ich sehr interessant, das sollten wir nicht vergessen. Und die Aussage im Johannes im dritten Vers heißt es, alles ist durch es geworden, durch diesen Urknall. Auch das wiederum erklärt, aus dieser Formel ist alles geworden. Die Frage ist nun, ja, was ist denn geworden? Das ist die nächste Frage. Warum ist das, was bedeutet das alles? Und auch hier haben die Philosophen schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden darüber nachgedacht und ich möchte vergleichen, was zu dieser Grundaussage Aristoteles im Mittelalter, die Physik und was die Bibel dazu sagt. Aristoteles hat gesagt, alles was ist, besteht aus Form, Stoff und Bewegung. Im Mittelalter würde man sagen, Geist, Körper, Seele. Und die Physik benutzt ganz ähnliche Begriffe, Grundlagenbegriffe. Die sagen nämlich Information, Masse und Energie. Und was heißt, sagt die Bibel dazu? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich könnte jetzt darüber sehr viel sagen, wie diese drei Begriffe mit den anderen zusammenhängen. Alles, was ist, besteht aus diesen drei Dingen. Die Hindus haben auch eine Trinitätslehre, Brahma, Vishnu, Shiva. Es gibt diese drei Dinge, können Sie nicht isoliert sehen. Sie können weder die reine Form sehen, reinen Geist, Sie können den Körper ohne Form nicht wahrnehmen und auch das, was wir mit Seele bezeichnen, die Bewegung, sie hängen alle zusammen. Wir können sie nicht getrennt wahrnehmen. Und der nächste Satz. Und ohne dieses ist nicht eines geworden. Also ohne diese ursprüngliche Trinität, wenn man so will, ist nicht eines geworden. Was und wie viel ist überhaupt alles? Woraus besteht der heutige Kosmos, das Universum? Und auch das ist sehr interessant. Das ist State of the Art. Das, was wir über den sichtbaren Kosmos wissen, von dem glauben die Physiker heute, das macht gerade 5% des Universums aus. 25% macht die dunkle Materie aus. Das ist Wissen, können wir durch Gravitationswirkungen feststellen, aber die können wir nicht mehr messen. Also die sichtbare ist das, was messbar ist. Dunkle Materie macht 25% aus. Und jetzt kommt das Dritte hinzu. Dunkle Energie macht 70% aus. Auch das ist eine Erkenntnis, die aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Das heißt, das, was wir wahrnehmen, was wir wahrnehmen mit unserem endlichen Bewusstsein, ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist viel, viel mehr um uns herum, als wir wahrnehmen wollen. Unsere Sinne filtern das sowieso alles heraus. Es kommt noch dazu, dass das, was an Informationen um uns herum ist, nur lächerlich ist, was wir wahrnehmen. Also nur eine Zahl, 100 Millionen Bits pro Sekunde sind um uns herum und lächerliche 50 Bits pro Sekunde nehmen wir bewusst wahr. Also wir wissen eigentlich nichts. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Bewusstseinsenge sukzessiv aufzubauen. Dafür gibt es Übungen. Auch hier gibt es religiöse Methoden, wie man diese Enge des Bewusstseins langsam aufbaut, um zu erfassen, ja, was ist denn da jenseits des Sichtbaren? Nächster Spruch. Was geworden ist, in dem war Leben. Ein ungeheurer Satz, der wahrscheinlich erst in den letzten, würde ich sagen, im 20. Jahrhundert erst von wenigen Physikern erkannt wurde. Leben und Tod, Todes, Materie gibt es nicht. Überall ist Leben. Es zeigt sich in allem, was ist, ist Leben. Und Sie können das, die Physiker beschreiben das, also die großen philosophischen Reflexionen der Quantenphysik wie Heisenberg, Niels Bohr, Weizsäcker und so weiter, für die ist klar, selbst in einem Atom ist Leben. Das sieht so aus, aus einem Urgrund entstanden, Vielheit in der Einheit. Jedes atomare Gebilde, was ja nur eine kurzfristig sich auftaucht und wieder verschwindet in einem Quantenfeld sozusagen, ist allverbunden, auch in größter Entfernung und ist ständig im Austausch mit Informationen. Informationen werden permanent ausgetauscht und keine Information geht verloren, was sehr interessant ist. Was immer getan wird, ist irgendwo gespeichert. Die Inder nennen sowas Akasha-Chronik. Das hat natürlich was mit Ethik zu tun. Wenn ich sehr viel Übel in der Welt produziere, wirkt sich das auf ganze Universum aus und fällt irgendwie auch wieder auf mich zurück. Das war übrigens die Botschaft, die bei den Iranern am meisten angekommen ist. Die Inder nennen sowas Karma, wie auch immer. Also man sollte schon genau überlegen, was ich tue und wie das sich auf alles auswirkt und wie auch das gespeichert bleibt im Systemgedächtnis des Kosmos. Und das Leben war das Licht der Menschen. Grundfrage, was ist der Mensch? Eine Aussage, die viele Physiker heute stellen, die tatsächlich ein bisschen reflektieren, was sie da tun, ist, dass die Idee des Menschen schon bereits im Ursprung vorhanden war oder sein könnte. Dass der ganze Kosmos, die ganzen 37 Naturkonstanzen, die man heute in der Physik nutzt, so justiert waren, damit überhaupt der Mensch entstehen konnte. Wäre nur ein bisschen etwas von diesen Naturkonstanten anders eingestellt, dann hätte der Mensch in dieser Form nie entstehen können. Sprich, die Idee, dass ein Mensch entstehen kann, ist im Grunde genommen schon im Urknall vorhanden gewesen. Karl Friedrich von Weizsäcker, über den ich ja meine Doktorarbeit geschrieben habe, der hat das mal so formuliert, im Grunde genommen ist die Idee, also die Urinformation von allem, was ist, von jedem Menschen, der hier sitzt, schon im Urknall vorhanden gewesen. Nur war das eine Idee, die noch nicht realisiert werden konnte. Der Kosmos muss sich so entwickeln, dass sozusagen diese Idee materialisiert werden konnte. In diesem Sinne kann man sagen, alle Menschen sind Kinder des Urknalls und tragen alle Informationen seit dem Ursprung in sich. Und diese Urinformation war sozusagen der Logos. Wir tragen den Logos in uns. Und das Licht scheint in der Finsternis. Es gibt heute in der Physik, in der Quantenphysik, zwei widerstreitende Kräfte, die überhaupt ermöglichen, dass der Kosmos entsteht und nicht wieder zusammenfällt. Die eine ist die Kraft der Expansion und die andere die der Gravitation. Diese zwei Kräfte, die dunkle Energie, die expandiert, aber alles tendiert dazu, wieder zurückzufallen in den Ursprung hinein. Und jetzt kann man natürlich die Metapher, die Analogie nehmen. Ja, was heißt es? Die Expansion, Streben nach Finsternis, weg vom Ursprung, weg vom Licht, in die Vereinzelung, in die Singularität, in die Autonomie, Abspaltung. Der Riss wird sozusagen größer. Aber zugleich gibt es eine Kraft, die zurück will in den Ursprung. Und auch hier haben wir in der Bibel natürlich wunderbare Beispiele und Gleichnisse, auf die ich gleich eingehen werde. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Alles strebt in die Finsternis hinein. Ja, was ist dann der Mensch? Der Mensch als verlorener Sohn. Sie kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der will raus, der will sein Erbe verprassen, der will irgendwo was erleben, ohne der Gängelei des Vaters, wie auch immer. Und irgendwann merkt er, nachdem er sein Erbe verprasst hat, zurück nach Hause. Wir Menschen haben unseren Ursprung vergessen, deshalb leben wir in der Finsternis, wäre die eine Aussage. Deshalb erinnere dich deines Ursprungs, Rückkehr des verlorenen Sohns. Wie können wir uns zurückerinnern? Bei Platon, eines der wichtigsten Prozesse, die Vergessenheit aufzuheben durch Rückerinnerung, Anamnesis. Und Rückerinnern ist der erste Schritt. Ah, da war ja was, da kommen wir ja her. Heißt aber, die Verbindung aufzunehmen mit unserem Ursprung und rückverbinden. Das Wort, lateinische Wort heißt religare, und das ist die Urbedeutung für mich von Religion. Rückverbindung aufzunehmen. Ja, wie können wir das machen? Wie können wir uns zurückerinnern? Indem wir uns den Müll, der uns permanent daran hindert, uns zurückzuerinnern, einmal loslassen. Und das kann zum Beispiel in der Meditation, da gibt es viele Wege, Gebet, wie auch immer, uns den Müll unserer vielen Gedanken, die auf uns einströmen, der Müll der Gefühle und Emotionen, der Ängste sozusagen, den mal zurückzulassen, die Angst, die weg will vom Ursprung, zurück, die Kraft, die zurück will, ist Liebe, Vereinung mit dem Ursprung, der eigentlich reine Liebe darstellt. Und wie können wir das machen? Ich will mit euch eine kurze Übung machen, indem ihr euch einfach mal die Augen schließt. Augen schließen, bitte bequem hinsetzen.